SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Millionen kennen Jan Hofer aus den Fernsehnachrichten. Erst über 35 Jahre aus der Tagesschau im Ersten und ja in den letzten Jahren von RTL Direkt. Kürzlich hat sich Jan Hofer aus dem Nachrichtengeschäft verabschiedet und heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue, denn seine Wurzeln liegen hier auch ein bisschen beim Saarländischen Rundfunk bei uns in Saarbrücken. Hallo Herr Hofer, schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind.
Danke für die Einladung.
Wie ist es, wenn Sie ja mal wieder ins Saarland kommen und auch hier bei uns durch die Flure gehen, kommen da Erinnerungen bei Ihnen hoch?
Da kommen eine ganze Menge Erinnerungen, weil ich ja eigentlich die prägenden Jahre hier erlebt habe. Und dieser Flur hier oben, der hat natürlich für mich viele, viele Erinnerungen. Ich habe in einem dieser Studios ständig gesessen und Radio gemacht. Ich war ja ein Radiomann zunächst einmal, bevor es dann sehr viel später erst zum Fernsehen ging.
Sie haben hier mit dem Radiomachen angefangen, 74, wenn das richtig ist, sind Sie nach Saarbrücken gekommen und irgendwo hier auf dem Flur haben Sie sich damals auch ein Büro mit Ilona Christen geteilt, mit der Sie bei den Kollegen hier bei der Popwelle, damals hieß das wahrscheinlich noch nicht so, SR1 Europawelle, zusammen eine Sendung gemacht haben. Erinnern Sie sich noch an die eine oder andere Sendung?
Aber ja, natürlich. Ilona und ich haben sehr viele Sendungen zusammen gemacht, Silvestersendungen zum Beispiel und öffentliche Veranstaltungen ohne Ende. Dann haben sich irgendwann unsere Wege getrennt, sie ging zum ZDF und ich ging zur ARD und dann war das irgendwie auseinanderdividiert.
Sie waren auch viel im Land, im Saarland unterwegs. Ich habe mich ein bisschen umgehört, als es klar war, dass Sie kommen und viele Kolleginnen und Kollegen verbinden mit Ihnen Erinnerungen, aber auch viele Bekannte, viele Saarländerinnen und Saarländer. Da waren dann so Sendungen wie, klar, die Superbox, mit der Sie unterwegs waren oder auch die Videodisco, mit der Sie in großen Hallen unterwegs waren. Also Sie haben das Land so über die Marktplätze und die Hallen ein bisschen kennengelernt. Was haben Sie da erlebt?
Also es ging darum, dass wir die jungen Leute begeistern wollten für die Europawelle Saar. Und das haben wir gemacht mit einer Videodisco. Und ich war der Erste, der die Videoclips auf eine große Leinwand gebracht hat. Also wir hatten immer Top-Hits über die Videoclips, Riesenleinwand in den Hallen und immer einen Live-Act. Also es waren noch immer Live-Bands dabei und die Hallen waren immer ausverkauft seinerzeit. Aber ich kann mich an andere Dinge erinnern. Ich habe zum Beispiel mal eine Reportage gemacht hier, weil ein Bauer behauptete, dass seine Kühe mit klassischer Musik bessere Milch oder mehr Milch geben würden. Also ich stand da irgendwo auf dem Misthaufen mit klassischer Musik und habe beobachtet, ob die jetzt bessere Milch geben, kam aber zu keinem Ergebnis.
Also hat der Bauer sich eingebildet, genau. Oder? Der Kollege, der Sie damals unterstützt hat, hat mir erzählt, Sie kamen immer auf den letzten Drücker. Ja. Da lief teilweise schon das Indikativ. Damals hatten die Mikrofone noch Kabel. Er lief Ihnen entgegen und sagte, manchmal hat das Kabel nicht gereicht. Und er kam schwer ins Schwitzen, aber es hat immer geklappt.
Offenbar. Ja, es hat immer geklappt. Das habe ich inzwischen Gott sei Dank abgelegt, aber das war wirklich so. Ich kam immer auf den letzten Drücker. Ich habe immer weil wir auch relativ weite Wege zu fahren hatten, ich habe das immer irgendwie falsch eingeschätzt. Es gab ja noch keine Navis, also ich habe mich dann wieder verfahren oder irgendwas war da immer.
Und bei der Tagesschau später, war zu spät gekommen oder da ging das nicht?
Nein, da muss man so rechtzeitig da sein, auch in der Vorbereitung, dass da selbst eine halbe Stunde nichts ausmachen würde. Und zur Sendung ohnehin, dann klar, darf man nicht zu spät kommen.
Sie haben gesagt, das war eine prägende Zeit für Sie. Sie haben hier auch viel gelernt, haben Sie beim Interview gesagt. Was war das, was Sie da an Rüstzeug mitbekommen haben?
Ich habe eigentlich alles gelernt hier. Also ich hatte zwar ein Volontariat gemacht in Köln, WDR, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, aber das richtige Leben lernt man da nicht. Also man geht durch die Abteilungen und lernt so die Abläufe kennen. Hier habe ich zunächst einmal richtig gelernt, mit den Medien umzugehen. Das hatte auch damit zu tun, dass der Sender ein kleiner Sender ist. Das heißt, es gab keine Beschränkungen dessen, was man tun konnte. Ich habe hier in der Sportredaktion gearbeitet, ich habe in der klassischen Musikredaktion gearbeitet, in der aktuellen Redaktion, in der Unterhaltungsredaktion. Das gab einfach keine Beschränkungen. Wenn man arbeiten wollte, konnte man das tun. In Köln, beim großen Sender, bei dem WDR, da war man in einer Abteilung und kam da auch nicht mehr raus. Das war die berufliche Seite, aber es gab auch eine private Seite. Ich kam ja vom Niederrhein und später dann aus Köln in einer Zeit, als kulinarische Genüsse sich da doch auf einem relativ niedrigen Niveau bewegt haben. Ich habe hier Essen und Trinken gelernt.
Und Sie sind bis heute ein Genussmensch, wenn das richtig ist. Also ist das Saarland ein bisschen mitverantwortlich dafür?
Absolut. Also ich bin auch sehr, sehr gerne deswegen hier. Also es gibt wunderbare Restaurants, sowohl in Saarbrücken als auch auf der anderen Seite der Grenze. Und ich nutze das gerne und sehr häufig, wenn ich hier bin.
angeblich hatten Sie auch mal eine Gaststätte hier in Saarbrücken. Wie kam es dazu?
Mein Bruder ist Koch, gelernter Koch, und er wollte eine Gaststätte eröffnen, wollte sich selbstständig machen, und da habe ich mich beteiligt. War aber keine gute Idee.
Standen Sie auch ab und zu selbst hinterm Herd oder waren Sie nur Gast?
Dann? Nein, ich war da Gast und habe gelegentlich mich um die Gäste gekümmert, aber kochen oder bedienen war nicht so mein Ding.
Historischer Rodenhof, wenn das richtig ist.
Ja, schönes Restaurant, ja.
Eher eine Gaststätte damals. Mhm. Und angeblich waren Sie auch mal Fastnachtsprinz in Neunkirchen.
Ja, nicht nur angeblich, ich war das wirklich. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
1980 kann das sein?
Ja, das kann sein. Und habe das auch mit Begeisterung gemacht und hat auch Spaß gemacht. Und
als Rheinländer haben Sie den Karneval im Blut. Also habe ich gefremdelt mit der saarländischen Fastnacht.
Überhaupt nicht. Also als Rheinländer kann ich damit viel anfangen, ja. Ich bin übrigens heute noch im Karneval aktiv, diesmal aber in Düsseldorf. Also ich bin nach wie vor Mitglied der Prinzengarde in Düsseldorf.
Was mögen Sie am Karneval, an der Fastnacht? Oder muss man das, kann man Rheinländer nicht fragen? Das hat man einfach mitgekriegt.
Also es ist immer eine schwierige Frage, wenn man in Norddeutschland lebt. Die können das gar nicht verstehen. Aber das ist einfach ein tolles Fest. Es ist ein wunderbares Fest mit vielen, vielen Leuten. Und den kann man auch mit wenig Alkohol übrigens begehen. Man muss da nicht immer hoch die Tassen machen. Es ist ein wunderbares Fest, eine schöne Gemeinschaft, die sich über das ganze Jahr übrigens hin bewegt. Also es ist nicht nur auf die 3 Tage im Februar oder April beschränkt.
Wie ist es dann, wenn Karnevalszeit ist? Flüchten Sie dann aus Hamburg bzw. jetzt Mallorca, wo Sie leben, und stürzen sich ins Getümmel im Rheinland?
Also 2-3 Tage immer, ja.
Eine Sache, die auch viele mit Ihnen verbinden, ist die Goldene Europa. Das war damals der erste internationale Showpreis in Deutschland. Und wer damals Rang und Namen in Deutschland hatte, kam nach Saarbrücken in die Saarlandhalle. Sie haben das häufig moderiert. Große Stars waren da, die Bee Gees habe ich gesehen, mit denen standen Sie.
Scatman John, Spice Girls, die Kellys waren mehrmals da. Das war ja eine Erfindung von Dieter Thomas Heck, dem ich übrigens sehr viel zu verdanken habe. Dieter Heck war jemand, der, wenn er einen mochte, sehr gefördert hat. Und er hat mich gefördert, wo immer er konnte. Dann ging Heck ja weg und die Sendung wurde übernommen von Manfred Sechshauer. Und dann habe ich sie anschließend moderiert, einige Jahre lang. Aber das hat der ARD nicht so besonders gut gefallen, weil die gesagt haben, du musst dich entscheiden für seriöse Nachrichten oder für Gaukelei. Mhm. Und ich habe mich dafür die Nachrichten entschieden. Ich habe auch die Intention dahinter verstanden.
Sie sind dann 1985 nach Hamburg gegangen zur Tagesschau. Wie kam es dazu und ja, wie schwer fiel der Abschied dann auch aus dem Saarland und vom SR?
Also ich bekam wie die Jungfrau zum Kind dazu. Der damalige stellvertretende Chefsprecher Werner Feigl hatte mich irgendwann im Fernsehen gesehen. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Zu der Zeit gab es die dritten Programme nur in den Ländern, wo sie ausgestrahlt wurde. Also das dritte Programm des SR konnte man auch nur im Saarland sehen und nicht in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer. Aber in der Tagesschau hatten die natürlich Monitore, wo sie das gesamte ARD-Programm sehen konnten. Und er hatte mich dann wohl offensichtlich da gesehen und hat ihm wohl auch irgendwas gefallen. Und er fragte mich dann bei einem zufälligen Treffen, ob ich nicht Lust hätte, nach Hamburg zu kommen. Ich bin dann nochmal gebeten worden, nach Hamburg zu kommen, um eine kleine Probesendung zu machen. Casting, den Begriff kannte man noch nicht. Und dann hat der damalige Chefredakteur gesagt, also ich will nicht lange reden, ich habe auch nicht viel Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie anfangen, aber Sie müssen nach Hamburg ziehen. Und ich dachte, hier läuft irgendwas schief. Normalerweise würde jetzt der Satz kommen, okay, hat uns gefallen, Sie hören von uns. Aber der hatte mich eingekauft direkt. Und ich bin dann wieder zurück nach Saarbrücken, habe mich aber nicht getraut, hier was zu sagen, weil ich nicht glaubte, dass das wirklich real war.
Das ist ernst, meinte.
Denn das war ja damals ja schon ein riesiger Sprung für mich. Und als ich dann einen Vertrag hatte und auf dem Dienstplan stand, da habe ich mich dann hier gemeldet, habe gesagt, übrigens, ich werde den Sender verlassen.
Und der Abschied fiel schwer oder dann klar, wenn man zur Tagesschau geht?
Na, der fiel schon schwer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wusste ich, ich musste weiterkommen. Wenn ich weiterkommen wollte, musste ich leider auch das Land verlassen, weil die Möglichkeiten in Saarbrücken waren halt begrenzt. Und viele sind ja auch sehr erfolgreich gegangen seinerzeit. Hermann Stümpert hat Radio Schleswig-Holstein aufgemacht. Rainer Cabanis war Radio Hamburg. Also ganz viele haben ja dann auch aus dem, was sie hier gelernt haben, viel gemacht. Und das war die Chance, die ich hatte.
Waren Sie immer ehrgeizig?
Ja, ich war immer ehrgeizig, ich bin das auch bis heute.
Wo kommt das her?
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja 3 Brüder, denen kann ich das jetzt nicht so nachsagen. Aber ich war immer ehrgeizig, ja.
1985 ging es dann für Sie nach Hamburg zur Tagesschau. Auf einmal saßen ein paar Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Wie war die Umstellung für Sie aus dem Unterhaltungsfach, wo Sie ganz viel gemacht haben, hier jetzt zu den seriösen Nachrichten?
Zunächst einmal haben die mich natürlich ein bisschen mit Argwohn betrachtet, da mein Volontariat damals aber auch den Deutschlandfunk umfasste, der als seriöses Nachrichtenmedium einen sehr guten Namen hat, war ich schon ein bisschen beruhigter, glaube ich. Und ich musste da viel lernen. Also ich musste mit dem Medium umgehen. Ich hatte anfangs große Probleme mit der Technik. Man musste da unglaublich viele Dinge beachten. Also man hatte einen Knopf im Ohr, auf den man hören musste. Man hatte verschiedene Tasten, die man bedienen musste. Das hat mir anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, aber ein paar Wochen lang ging das. Und ich habe ja erst in den ersten Monaten auch nur das Frühstücksfernsehen gemacht. Also nicht das Frühstücksfernsehen gab es noch nicht, das Morgenfernsehen gemacht.
Das Frühprogramm hatte ich auch begonnen.
Ne? Richtig. Und da war die Zuschauerzahl überschaubar.
Ich habe irgendwo ein Zitat gefunden von Ihnen, da soll damals ein gesetzter Redakteur gesagt haben, jetzt schicken die uns auch schon die Konfirmanden.
Ja, genau. Richtig.
Sie waren damals ja Mitte 30 oder so.
Ne? Ja, ich war Mitte 30, wirkte aber relativ jung. Und für Nachrichten braucht man ja schon eine gewisse Erfahrung, auch ein gewisses Alter. Und ich kann es auch gut nachvollziehen, wenn ich heute fernsehe und da kommt ein Mitte 20-Jähriger, der mir die Welt erklärt, dann frage ich mich natürlich, was hat der erlebt? Hat der überhaupt die Kompetenz, um darüber zu sprechen? Und das war der Gedanke, der dahinter gesteckt hat damals.
Das eine ist klar, das Äußere, aber was muss man sonst mitbringen als Sprecher für die Tagesschau, gerade später dann auch für die 20-Uhr-Tagesschau, die Sie ja viele Jahre präsentiert haben?
Man muss sehr vertraut sein mit der deutschen Sprache. Ich war ja auch lange Jahre der Chef der Aussprachedatenbank der ARD, also zumindest von der Sprecherseite her.
Müssen wir vielleicht kurz erklären, da kann man gucken, wie man eben Wörter, Ortsnamen oder überhaupt Namen ausspricht.
Ja. Die gibt es seit einigen Jahren. Davor gab es eben nur den Ausspracheduden oder die Möglichkeit, sich anderweitig zu informieren. Das Internet gab es ja noch nicht. Und da wird schon großer Wert drauf gelegt, dass da wirklich alles korrekt ist. Auch die Zuschauer legen da großen Wert drauf. Man bekommt sofort Post, wenn da was nicht stimmt. Das ist wichtig, dass man sich mit den gängigen Fremdsprachen auskennt. Ebenfalls, also man sollte schon wissen, wie bestimmte Dinge ausgesprochen werden. Und man muss natürlich politisch interessiert sein. Also ich kann nicht Nachrichten verkaufen, wenn ich nicht weiß, um was es geht.
Und ansonsten? Muss man auch eine gewisse Ausstrahlung haben? Oder?
Ja, ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich war ja als Chefsprecher auch dann zuständig für Neueinkäufe, also für neue Kolleginnen und Kollegen, die gekommen sind.
Haben selbst dann die Leute gecastet,
ja, so wie Sie genau. Ihnen vorstellen. Ja, genau. Also Judith Rakers zum Beispiel oder Linda Zervakis oder andere. Das kann man nicht lernen. Das hat auch mit Aussehen nichts zu tun. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein gut aussehender Mensch und der ist prädestiniert. Man stellt ihn vor eine Kamera und plötzlich ist da nichts mehr. Das kann man einfach nicht lernen. Das muss man ausprobieren. Das muss man vor einer Kamera einfach testen.
Also man bringt es mit oder eben nicht. Wenn wir nochmal bei der Aussprache bleiben, haben Sie sich das dann drauf gearbeitet? Sie haben ja wirklich schwierige Zungenbrecher, auch über die 35 Jahre, wo Sie bei der Tagesschau waren.
Also über diesen merkwürdigen Vulkan in Irland, Island sprechen wir jetzt mal nicht. Ja, das kann man machen, das ist alles Routine und es ist auch Training. Wenn man ein schwieriges Wort hat, das vorher kennt, kann man sich das drauf schaffen, das geht.
Geht wahrscheinlich vielen so, mir geht es zumindest so. Wenn ich mir einmal ein Wort falsch gemerkt habe, stolper ich sicher drüber. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
Genauso. Ja. Ja. Also Versprecher übrigens waren auch nie etwas, was uns übel genommen wurde. Also wenn das jetzt Überhand genommen hat, natürlich schon. Dann hätte ich einen Kollegen mal gefragt, ob er gut geschlafen hat oder ob er krank ist oder irgend sowas. Aber ein Versprecher hat nie dazu geführt, dass irgendjemand mal irgendeine Maßnahme bekommen hat. Das war halt menschlich und wir haben auch festgestellt, die Leute mögen das auch, um einfach festzustellen, der ist keine Maschine, sondern ist ein Mensch.
Viele sind ja auch legendär und sind den Leuten, den Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung geblieben. Welcher Versprecher von Ihnen ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das ist jetzt was für Connoisseure, würde ich mal sagen. Ich habe mal den Segen Urbi et Orbi des Papstes Ostern auf dem Petersplatz in Rom vor Tausenden von Gläubigern verkauft.
Waren wahrscheinlich auch Gläubiger unter den Gläubigen.
Ich gehe mal davon aus, ja.
Über 35 Jahre waren Sie bei der Tagesschau, ab 2004 auch der Chefsprecher der Tagesschau. Sie haben trotzdem nebenher immer auch noch andere Sendungen gemacht. Eine Swing-Sendung hatten Sie eine Zeit lang, aber auch Talk-Sendungen, zum Beispiel die NDR-Talk-Show oder Riverboat beim MDR. Gab es bei Ihnen auch Grenzen in Sachen Unterhaltung, wo Sie gesagt haben, das mache ich jetzt nicht wegen der Glaubwürdigkeit, auch im Nachrichtengeschäft?
Also es sollte dann irgendwie schon einen journalistischen Hintergrund haben. Deswegen habe ich irgendwann auch mal mit der Goldenen Europa aufgehört. Aber sowohl die NDR-Talkshow als auch Riverboat beim MDR oder auch die Jazz-Sendung, das waren alles journalistisch aufbereitete Sendungen. Und ich bin heute der ARD noch sehr dankbar dafür, dass ich das machen konnte. In den dritten Programmen war ja die Vielfalt wirklich groß. Das hat auch dazu geführt, dass ich zur damaligen Zeit keine Bedürfnisse hatte, zu den Privaten zu wechseln, obwohl es natürlich Angebote gegeben hat, Mitte der 90er Jahre. Aber das war mir dann noch lieber, vielfältig arbeiten zu können in der ARD, als dann doch wieder auf einer Schiene zu sein.
Nach Ihrer Zeit bei der Tagesschau sind Sie zu RTL gegangen. Da sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Sie waren auch bei Let's Dance dann dabei. Aber sowas, sagen wir mal, Dschungelcamp oder sowas, wäre ein No-Go dann.
Das sind absolute No-Gos. Also ich würde... Nein, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Das ist vollkommen außerhalb meiner Denkweise.
Sie haben als Chefsprecher und als Sprecher bei der Tagesschau natürlich viel Weltgeschehen teilweise live miterlebt in den über 35 Jahren, wo Sie da waren und uns als Zuschauerinnen und Zuschauer auch dabei begleitet. Was für Ereignisse und Momente haben Sie besonders bewegt und vielleicht auch aufgewühlt?
Also zunächst einmal die Wende natürlich und die deutsche Wiedervereinigung, weil wir ja das wirklich hautnah erlebt haben. Wir hatten oft Informationen, die noch nicht über die Medien gegangen waren und die wir dann auch zurückgehalten haben, einfach um die Menschen nicht zu verunsichern oder auch nicht aufzuwühlen oder auch um nicht die ganze Sache noch mehr eskalieren zu lassen, weil es war ja alles auf des Messers Schneide seinerzeit.
Sie waren am 9. November, standen Sie auch im Studio?
Da stand ich auch im Studio, genau. Und das Gleiche galt auch für 9/11 später dann. Das erste mediale große Katastrophenereignis, das live im Fernsehen übertragen wurde. Das war ja eine unglaubliche Geschichte, ein historischer, wenngleich auch natürlich nicht besonders angenehmer Zeitpunkt. Aber das waren schon spannende Dinge.
Wie behält man da auch die Fassung und verliert nicht die Fassung?
Das ist relativ einfach, weil man so angespannt ist und so unter Adrenalin steht in dem Augenblick, dass man gar nicht an andere Dinge denken kann. Ich habe zum Beispiel Silvester bei den Anschlägen in München vor ein paar Jahren 6 Stunden lang von fast 0 Uhr bis morgens um 6 Neujahr vor der Kamera gestanden, ununterbrochen. Und man ist wirklich so fokussiert, dass man keine anderen Gedanken mehr hat.
Wie ist es denn aber, wenn man Feierabend hat und nach Hause geht? Wie lässt man die Bilder, die man da auch sieht? Sie sehen ja in der Nachrichtenredaktion auch ganz andere Bilder als wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich bin wirklich oft nach Hause gegangen und hatte schlaflose Nächte. Erstens, weil die Bilder noch in meinem Kopf waren. Oder aber auch, weil in der Sendung etwas nicht funktioniert hat zum Beispiel. Oder dass irgendetwas vorgefallen war, was ich erst verarbeiten musste. Ich habe ja seit vielen Jahren eine Wohnung auf Mallorca und die war sehr hilfreich, muss ich sagen. Denn wenn ich Zeit hatte, bin ich da hingegangen und war dann ein bisschen außerhalb der Welt. Und die ersten 3 Tage, die brauchte ich dann immer, um wieder runterzukommen. Aber der Rest war dann eben so, dass ich, wenn ich die Zeit mal hatte, da mich verabschieden konnte von den täglichen Dingen des Lebens.
Abschalten konnten. Mhm. Als sie mit der Tagesschau angefangen hat, da funktionierte Fernsehen und das Nachrichtengeschäft noch ganz anders. Es gab noch kein Fax damals, Internet war noch weit weg, auch die sozialen Medien. Wie haben Sie diese Veränderungen in den letzten über 3 Jahrzehnten erlebt und was hat das auch mit dem Nachrichtengeschäft gemacht?
Also Fax muss man, glaube ich, den jungen Leuten schon wieder erklären heutzutage, was das ist. Es kamen Nachrichten nur über sogenannte Ticker. Es gab überall hier in Saarbrücken, in jedem Funkhaus gab es große Räume, wo Fernschreibmaschinen ratterten Tag und Nacht und die Nachrichten praktisch über Fernschreiben in die Redaktionen kamen. Wir haben nachts um 12 aufgehört zu senden, weil wir zum Beispiel ja nicht wussten, was in der Zeit auf der anderen Seite der Welt los ist. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Heute senden wir rund um die Uhr. Nachrichten sind just in time, also direkt verfügbar. Irgendeiner hat ein Handy, irgendeiner hält drauf. Es ist sehr viel schneller geworden. Und das führt, glaube ich, auch ein bisschen zu einem vermeintlichen Verdruss. Die Menschen sagen, die Welt ist schlechter geworden. Das ist sie aber nicht. Die Welt hat sich nicht verändert. Die ist genauso schlecht und genauso gut, wie sie immer gewesen ist. Nur die Fülle der Nachrichten hat enorm zugenommen. Und das führt dazu, dass manche Menschen das Gefühl haben, es hat sich alles zum Negativen verändert. Ist aber nicht so.
Man hört das ja auch oft auch im eigenen Bekanntenkreis, dass Leute sagen, ich kann die Nachrichten nicht mehr sehen.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Wir sind ja auch nicht dafür zuständig zu zeigen, dass die Veilchen blühen. Das kann ja jeder selber sehen. Sondern wir zeigen die Welt halt so, wie sie ist. Aber wir machen sie nicht. Wir können nur das wiedergeben, was ist. Und wenn im Libanon jetzt beispielsweise irgendwelche Handys explodieren oder was auch immer, dann müssen wir das natürlich sagen, auch wenn den Leuten das vielleicht nicht gefällt.
Sie haben es gesagt, heute sind Nachrichten ja rund um die Uhr verfügbar, noch anders als vor über 30 Jahren. Jeder hat sie eigentlich rund um die Uhr mit dem Smartphone in der Hosentasche. Was glauben Sie, wo geht die Reise da auch hin?
Die Reise geht dahin, dass wir alle in der Lage sind, auch Nachrichten selber zu machen. Und das ist das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Das heißt, jeder kann, das finde ich auf der einen Seite gut, kann seine Meinung sagen, kann seine Meinung kundtun. Das ist kein schwarzer oder grauer Bereich mehr. Aber jeder kann natürlich auch Theorien verbreiten, Verschwörungstheorien und Ähnliches. Und deswegen glaube ich, dass Journalisten heute so wichtig sind, weil irgendeiner muss es einordnen. Und wenn eine gute Redaktion mit einer guten Recherchemannschaft das macht und das einordnet, halte ich das für einen wirklich essentiellen Bestandteil der Medienlandschaft.
Also Sie haben nicht die Sorge, dass KI irgendwann das übernimmt oder ein Avatar den Job des Nachrichtensprechers?
Die Probleme von KI und Avataren ist ja, dass sie keine Empathie haben. Also die können ja zwar ihnen ein Lächeln verkaufen, aber ob sie dann wirklich lächeln, ist eine andere Geschichte. Und sie sehen es bei einem Menschen schon in den Augen, ob er lächelt oder nicht. Und vielleicht wird die KI oder vielleicht werden Avatare das irgendwann mal lernen. Aber ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Zeit.
Im Dezember 2020 war für Sie Schluss bei der Tagesschau. Nach über 35 Jahren hätten Sie damals, als Sie 85 nach Hamburg gegangen sind, gedacht, dass es so viele Jahre werden bei der Tagesschau?
Nein, ich habe gedacht, ich mache das mal 5-6 Jahre und dann gucke ich mal weiter. Ich habe damals aber nicht gewusst, wenn man irgendwann mal im Oberhaus angekommen ist, ist es schwieriger, noch weiter nach oben zu kommen. Also ich hätte einen Rückschritt machen müssen und da hatte ich natürlich auch keine Lust zu. Siehe Ehrgeiz.
Ich wollte gerade sagen, da kommt der Ehrgeiz wieder durch. Wenn man bei der Tagesschau arbeitet, Sie haben es gesagt, ist man im Oberhaus angekommen, in der Bundesliga oder in der Champions League. Viele Zuschauer sehen einem jeden Abend und man ist in vielen Wohnzimmern zu Gast. Worauf achten die Leute am meisten? Auf den Versprecher, das falsche Outfit oder?
Das Outfit spielt eine unglaublich große Rolle. Früher war es ja so, dass die Kameras noch bestimmte Dinge nicht aufnehmen konnten. Also man musste aufpassen, dass es nicht flimmert zum Beispiel. Und wenn es dann geflimmert hat, kam die Post schon gleich rum. Die achten wirklich auf Aussprache, sie achten natürlich auf politische Inhalte, aber auch auf das gesamte Erscheinungsbild.
Und guten Abend, meine Damen und Herren. Der Satz durfte auch am Ende der 35 Jahre nicht fehlen.
Ich habe mal versucht, im Frühstücksfernsehen das, meine Damen und Herren, wegzulassen. Ich habe gesagt, guten Morgen, hier ist das neue Fernsehen und so. Schon bekam ich also Unmengen von Post. Ich hätte gefälligst doch die Damen und Herren zu berücksichtigen. Habe ich gedacht, okay, wenn ihr das wollt, kriegt das wieder.
Was ist das so ein bisschen? Ja, ist es die Form oder auch so ein Stück Nostalgie? Oder?
Ist ein bisschen Nostalgie, es ist Gewohnheit, es ist das Festhalten an gewohnten Dingen.
Sie haben die Zuschauerpost angesprochen. Früher musste man noch einen Brief schreiben. Die Mühe haben sich auch einige Leute gemacht. Also Sie haben mal wo erzählt, mittlerweile ist es so, da haben Sie die Meldung noch nicht zu Ende vorgelesen, landet schon eine Mail im Postfach.
Also früher mussten die ja erst mal die Adresse rausfinden. Das war ja gar nicht so einfach. Da musste man in die Höhe zugucken, da stand es immer drin. Es gab ja kein Internet, wo ich sowas recherchieren konnte. Also das war ein mühsamer Weg früher. Man musste eine Briefmarke haben, einen Brief schreiben, zur Post gehen und so weiter und so weiter. Und da war mancher Ärger schon verraucht. Bis das Ding dann fertig war. Heute geht die Post per Mail sofort raus.
Was kommt da bei Ihnen an? Auch viel wirklich Frust und Hass? Sind manchmal erschrocken, was da...
Also alles Mögliche. Es gibt durchaus auch Lob, das will ich gar nicht verschweigen. Aber es gibt auch eben viel Kritik, Stichwort Lügenpresse zum Beispiel. Und dann habe ich festgestellt, dass es überhaupt gar keinen Sinn hat, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, weil die das nicht wollen. Die wollen ihre Meinung kundtun, aber eigentlich keine Diskussion.
Hat das bei Ihnen was verändert, wenn man dann eben auch mit so einer Form von Kritik immer wieder konfrontiert wird? Oder?
Ich habe es einfach mal gelassen, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich habe es einfach mal akzeptiert. Also so einfach war das.
Viele fragen sich ja auch, ganz anderes Thema, was passiert eigentlich, wenn die Filme laufen? Was machen Sie da?
Da bin ich damit beschäftigt, die Sendung weiterhin zu konfigurieren, weil eine Sendung beginnt nie so, dass man weiß, dass sie auch so endet. Also während der Sendung arbeitet die Redaktion im Hintergrund weiter. Früher gab es immer diese berühmte Geschichte, da kam ein Zettel rein und da wurde gesagt, ich bekomme gerade die Nachricht, das und das ist passiert. Das steht heute auf dem Teleprompter. Weltweit arbeitet man mit diesem System. Und Sie wissen nie, ob die Sendung so endet, wie sie angefangen hat oder wie sie mal vorbereitet war. Also Sie haben während der Sendung wirklich keine Zeit, sich auch nur im geringsten Gedanken über irgendetwas außerhalb der Sendung zu machen.
Also zeigt auch, wie sich das Nachrichtengeschäft beschleunigt hat über die Jahre. Wahrscheinlich, auch wenn Sie vom Teleprompter heute die meiste Zeit ablesen, Sie haben ja immer noch die Blätter, die Kunst ist es, nicht zu rascheln.
Naja, die Blätter sind nach wie vor wichtig, weil der Teleprompter kann ausfallen. Und das passiert öfter, als man denkt. Und dann hat man als Backup immer noch das geschriebene Wort. Das ist dann vielleicht nicht mehr hundertprozentig aktuell, weil die Redaktion inzwischen irgendwas gewechselt hat, aber ich kann senden. Das ist eben wichtig.
2019 mussten Sie die Tagesschau auch mal abbrechen. Da hatten Sie einen Schwächeanfall, weil Sie einfach über einen Infekt hinweggegangen sind.
Ja.
Sind Sie oft über Ihre Grenzen gegangen, auch auf Kosten der Gesundheit?
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist öfter passiert, als mir lieb ist. Ich habe das immer gut wegstecken können, aber einmal hat es eben nicht gereicht. Da hätte ich besser das Bett gehütet.
Da kam gleich der Krankenwagen. Zum Glück war es nicht schlimm. Für Sie ging es ins Krankenhaus. Aber war das auch der Ehrgeiz oder so, dass man einfach sagt, komm, das geht noch? Oder?
Naja, die haben mich ja schon auf dem Südfriedhof gesehen. Aber ich habe gewusst, dass ich gesund bin. Und alle Tests haben auch durchaus das bestätigt. Also es war nichts passiert. Es war einfach ein Kreislaufkollaps.
Sie sind 1950 am Niederrhein geboren. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass dadurch auch der Karneval Ihnen im Blut liegt. Sie sind als der älteste von vier Brüdern geboren worden und aufgewachsen. Wie war Jan Hofer als großer Bruder?
Ach, das weiß ich gar nicht mehr so. Ein bisschen lange her. Wir haben ein ganz gutes Familienverhältnis gehabt. Also meine Eltern waren sehr liebevoll. Wir waren nicht reich, aber es hat uns auch nichts gefehlt, sagen wir es mal so. Mein Vater hatte einen Handwerksbetrieb, der lief mal gut, dann lief mal nicht so gut. Das haben wir dann auch immer zu spüren bekommen, wenn es dann hieß, nee, neue Schuhe gibt es erst wieder nächsten Monat oder so. Und das hat uns aber nicht gestört, weil wir hatten eine sehr behütete Kindheit.
Wie hat Sie das geprägt? Das war ein kleiner Ort, in dem Sie aufgewachsen sind. Büderich bei Wesel.
Nein, nein, da bin ich nur geboren.
Sind Sie geboren?
Ich bin in Wesel aufgewachsen.
Wesel ist dann nicht so klein?
Ja, inzwischen hat 60.000 Einwohner, aber damals war es nicht so viel. Da gab es vielleicht 20 oder 25. Das waren ja Nachkriegsjahre, die auch entbehrungsreich waren, aber das hat man als Kind ja nicht so mitbekommen. Das war egal. Man hat eben dann gespielt. Ob man jetzt mit Pokémon-Karten spielt oder mit der alten Zeitung, ist Kindern eigentlich egal. Also uns war das egal, wir haben wunderbar gespielt und haben uns dann Schwerter und Säbel aus Pappe gebaut oder aus irgendwelchen Stöckern. Es wurde einem nicht an der Wiege gesungen, dass man irgendwann mal in den Medien landet, aber ich hatte, glaube ich, immer schon eine Affinität, mich darzustellen.
Wie zeigte sich das bei Ihnen als kleiner?
Na, zum Beispiel bei Familienfeiern habe ich mal eine Rede gehalten.
Ach Gott. Zum Geburtstag oder so.
Zum Beispiel, ja.
Und von was haben Sie damals geträumt? Auch schon, ja, von der Karriere im Fernsehen?
Oder also,
was
wenn Sie dann in Wesel am Niederrhein aufgewachsen sind, da träumen Sie nicht von einer Medienkarriere, zumal, wie vorhin beschrieben, es gab ja gar keine Sender dafür. Es gab in unserem Bereich den Westdeutschen Rundfunk mit einem dritten Programm. Und das waren ja Sphären, da wagte man überhaupt nicht darüber nachzudenken. Ich habe als Student, ich habe ja in Köln studiert, dann einen Job bekommen bei der Deutschen Welle, die damals noch in Köln ansässig war. Und da ich mich da, glaube ich, nicht ganz so blöd angestellt habe und gemerkt habe, dass mir das sehr liegt, hat man mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht dabei bleiben möchte. Ich habe dann mein Studium beendet, aber ich bin nie an einem Schreibtisch gewesen, sondern bin immer in den Medien geblieben.
Gab es bei Ihnen schon in Ihrer Kindheit zu Hause einen Fernseher? Oder?
Ja, es gab natürlich einen Schwarz-Weiß-Fernseher, der auch geteilt wurde mit den Nachbarn. Und Milovic war schon ein sehr populäres Programm am Samstagabend.
Also war was Besonderes, wenn man dann vorm Fernseher gesessen hat?
Genau.
Sie haben den Betrieb, den Handwerksbetrieb von Ihrem Vater angesprochen. Mussten Sie da manchmal auch mithelfen, mit anpacken?
Ich war oft auf Baustellen unterwegs, mit meinem Vater natürlich, aber ich habe da nicht so wirklich gearbeitet. Ich habe dann ein Praktikum gemacht. Mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich den Betrieb übernommen hätte. Ich habe ein Praktikum in einer Gießerei gemacht, weil ich auch 2 Semester Maschinenbau studiert habe, aber das war überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe 2 Brüder, die beide in den Handwerksbetrieb eingestiegen sind.
Sie sind dann da eingestiegen. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben Maschinenbau studiert, dann Betriebswirtschaftslehre und sind dann irgendwie beim Rundfunk gelandet, bei der Deutschen Welle und beim WDR. So die ersten Jobs waren eben diese Tickermeldung abzureißen. Aber offenbar haben Sie dann da Blut geleckt und ja, haben gedacht, das könnte es sein. Was hat Sie daran begeistert?
Ich hatte einen Redakteur, der mich praktisch als seinen Assistenten dann irgendwann mal gesehen hat und mir immer größere Aufgaben übertragen hat. Natürlich immer unter seiner Leitung, aber ich habe dann praktisch in der Redaktion mitgearbeitet als Redaktionsassistent Und das war schon der erste Schritt, um wirklich einzusteigen. Und da merkte ich eben, das macht mir Spaß. Und das würde ich gerne auch in meinem Leben machen. Und das ist dann auch dazu gekommen.
Wie sind Sie dann vom Rheinland im Saarland gelandet?
Ich war in Köln beim Westdeutschen Rundfunk danach. Und der Saarländische Rundfunk suchte Moderatoren für sein Morning-Programm, für seine Morning-Show, würde man heute sagen. Damals war es einfach nur eine Radiosendung am frühen Morgen. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das mal zu machen. Und dann war ich hier in Saarbrücken, habe ich hier vorgestellt. Das fanden die auch ganz okay und dann habe ich hier angefangen.
Herr Hofer, viele kennen Sie, klar, aus dem Nachrichtenstudio von der Tagesschau, in den letzten Jahren von RTL, immer korrekt angezogen. Aber Sie tragen nicht nur gerne dunkelblauen Anzug, Sie tragen auch gerne mal wirklich Blaumann, denn Sie sind ein richtiger Schrauber. Sie haben ein Faible für alte Autos. Und woher können Sie das? Wo kommt das her?
Also vielleicht liegt es in den Genen meines Vaters, dass ich nicht linke Hände habe. Also ich kann mich handwerklich schon ganz gut bewegen, muss ich sagen. Ich bin auch in der Lage, mal eine kleine Reparatur zu Hause auszuüben. Wenn es dann schwieriger wird, rufe ich meinen Bruder, der hat es gelernt. Ich fand alte Autos immer schön. Ich fand die Formen schön. Ich fand es einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und mein erstes Auto war ein VW. Natürlich kein Cabrio, das konnte ich mir damals gar nicht leisten. Das war ein 1200er Standard. Die Älteren wissen Kiefer. Noch, was das bedeutet. Mhm. Also mit Zwischengas und solchen Sachen, das kann man jungen Leuten gar nicht mehr erklären, was das heute ist. Den habe ich mal gekauft, für 300 Mark.
Wahnsinn.
Fuhr dann aber auch noch. Und mein Vater hatte einen Mercedes, den ich heute noch habe, aber nicht den mein Vater hatte, das gleiche Modell.
Das ist ein, wenn ich das richtig gesehen habe, Mercedes 220 S, also aus den 50ern. Ne?
Ja, genau, 58er Baujahr.
Sie saßen da eben als Kind mit Ihren Brüdern wahrscheinlich auf dem
Hinten
Rücksitz.
Auf der Rücksitzbank und Oma besuchen, ja, jedes Wochenende.
Und den haben Sie sich irgendwann wieder zugelegt und selbst restauriert?
Naja, in Teilen, das muss man einfach mal auch gerade stellen. Ich habe mal eine Zeit lang viel gemacht. Ich hatte sogar mal eine eigene Hebebühne in meiner Garage. Aber irgendwann bekommen die Autos dann doch eine Qualität, wo sie mehr kaputt machen, als sie machen können. Denn ich kann nicht schweißen, ich kann nicht lackieren. Ich kann viele Dinge einfach nicht. Und da brauchen sie Fachleute. Und dann können sie auch den Wert des Autos erhalten. Es ist wirklich nicht um. Also ich kann noch Ölwechsel machen, gut.
Das geht bei den Autos selbst auch noch. Wenn es richtig ist, haben Sie als Student gelernt, an den Autos zu schrauben. Und wie gesagt, machen das...
Na, ich hatte kein Geld für eine Werkstatt. Also musste ich da immer zum Schrott und mir Ersatzteile organisieren. Und dann wurde in der Do-it-yourself-Werkstatt wurde dran rumgeschraubt.
Und hat funktioniert, offenbar.
Es hat funktioniert, manchmal auch nicht so wirklich. Manchmal, man musste abends nämlich aus der Werkstatt wieder raus. Und ich kann mich noch erinnern, ich wohnte damals in einem Vorort von Köln und die Bremsen haben nicht so richtig funktioniert. Und dann musste ich ja mit der Handbremse hin. Darf man heute gar nicht mehr machen. Also damals war das alles möglich.
Wie ist das für Sie dann, wenn Sie ja mit Ihrem alten Mercedes heute unterwegs sind? Sie fahren ja auch Rallyes mit Ihren Oldtimern. Kommen da dann manchmal noch so die Erinnerungen hoch an die Zeit, wo Sie als kleiner Steppke da auf dem Rücksitz saßen bei Papa?
Manchmal schon, aber in der Regel freue ich mich einfach darüber, die mal zu Ausfahrten zu benutzen. Also man fährt damit ja nicht mehr im täglichen Betrieb. Dafür sind sie auch zu schade. Aber ich bin gerade jetzt vor 14 Tagen am Niederrhein noch ein bisschen rumgefahren. Hat Spaß gemacht.
Das glaube ich, ja. Und Sie haben auch ein VW Cabrio. Da beneide ich Sie sehr drum. Baujahr 78, 79, einer der letzten, der produziert wurde. Und das Besondere ist ja nicht nur die Form, sondern vor allen Dingen auch der Sound, ne, von so einem VW.
Naja, meiner hat auch eine etwas andere Maschine. Der ist zwar ein Oldtimer, aber der hat eine Maschine, die von VW früher in die Rennwagen eingebaut wurde, in die Autos eingebaut wurden, die schneller unterwegs waren. Also meiner hat, glaube ich, 90 PS und 2 Liter. Früher gab es 50 PS und 1600. Das ist schon ein großer Unterschied und macht auch mehr Spaß, weil man kann damit überholen.
War das auch immer so ein bisschen der Ausgleich zum Nachrichtengeschäft?
Absolut, ja.
Schon mal passiert, dass Sie auch mit noch schmutzigen Fingernägeln im Tagesschau-Studio standen?
Ja, das ist öfter passiert und immer dann, wenn ich die Finger so ein bisschen eingezogen hatte, dann wusste man, aha, er hat wieder geschraubt.
Aber vielleicht kommen Sie ja mit dem Oldtimer auch mal ins Saarland.
Da gibt's
auch tolle Rallyes. Ja. Nach Ihrem Abschied von der Tagesschau, Herr Hofer, Ende 2020 sind Sie zu RTL gegangen, haben dann noch die letzten Jahre RTL direkt moderiert. Warum? Fiel Ihnen der Abschied oder das Loslassen schwer?
Also ich habe ja immer gesagt nach der Tagesschau, dass ich mich nicht verabschieden werde in den Ruhestand. Weil Ruhestand ist für mich keine Option. Ich bin jemand, der mitten im Leben steht und ich nehme am Leben teil und ich nehme auch an neuen Medien teil. Also jeder muss das, glaube ich, für sich selber entscheiden. Für mich war die Entscheidung klar. Also ich ich werde mich jetzt nicht im Anorak hier an der Saar rumbewegen. So, das war eben das.
Also Ding. Nichts machen fällt Ihnen schwer?
Fällt mir sehr schwer. Und dann bekam ich das Angebot von RTL, zu Let's Dance zu gehen. Und das fand ich erstmal ganz spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich ja niemandem mehr was beweisen musste. Ich konnte ja tun, was ich wollte. Ich war frei. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht?
Sind Sie Tänzer gewesen?
Ich war, sagen wir mal, so ein Disco-Tänzer, ja. Kein wirklich guter.
Da kommt der alte Unterhaltungsmoderator und die Touren im Saarland wahrscheinlich durch.
Genau.
Bisschen, ne? Die Disco-Touren.
Und dann habe ich das gemacht und ich wusste nicht, was für ein verdammt harter Job das ist. War ja noch Corona-Zeit, also wir waren wirklich kaserniert in einem Hotel in Köln. Ich hatte keine Kontakte, außer zu meiner Tanzpartnerin Christina Luft, heute Henny. Und wir haben jeden Tag 8 bis 10 Stunden trainiert. 8 bis 10 Stunden jeden Tag. Also da wusste man abends, was man getan hat und spürte auch seine Knochen nicht mehr. Und ich bin auch voller Bewunderung für diese Profis, weil ich nicht gewusst habe, dass das ein unfassbar harter Sport ist.
Ja, da hatten Sie wahrscheinlich kräftig Muskelkater.
Das kann man wohl sagen, ja.
Beim langsamen Walzer sind Sie, glaube ich, rausgeflogen. Ne?
Auch das weiß ich gar nicht mehr, bei welchem Tanz. Ich bin relativ lange drin geblieben. Das hat aber damit zu tun, das ist auf der einen Seite ein Wettbewerb, auf der anderen Seite natürlich auch eine Show. Und die Zuschauer spielen dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und da ich offensichtlich sehr viele zustimmende Anrufe bekommen habe, bin ich sehr lange drin geblieben. Mein tänzerisches Vermögen, ich sag mal, es ist jetzt keine Kernkompetenz von mir, hätte vielleicht auch ein bisschen früher schon dafür sorgen können, rauszufliegen. Also mein Freund Micky Krause, der vor mir rausflog, der hat immer gesagt, wieso bist du denn noch drin geblieben? Und wie gesagt, ich war relativ lange drin. Das wiederum hat RTL dazu bewogen, noch mal nachzufragen, ob ich nicht Lust hätte, bei Ihnen noch ein bisschen zu arbeiten.
Können Sie verstehen, dass es für einige ja irritierend war oder einige das auch nicht gut fanden, dass Sie, weil man Sie eben auch so lange mit der Tagesschau verbunden hat, dass man Sie jetzt auf einmal bei RTL in der Nachricht
sieht? Soll ich mal was sagen? Das ist mir wurscht. Ich lese das nicht. Ich lese überhaupt keine negativen Kommentare. Also wenn jetzt hier bei Ihnen aus irgendeinem Grunde ein Shitstorm kommt, der geht an mir vorbei. Und damit lebe ich ganz gut. Also mein Wohlbefinden hat sich nicht geändert. Es würde es tun, wenn ich es wüsste, weil ich kann schlecht damit umgehen.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat Ihnen das auch geholfen, so lange Absolut. Gut durch das ja. Geschäft zu kommen.
Also ich habe mich, wenn wirklich Dinge da waren, die verbesserungswürdig waren. Ich bin auch lernfähig. Es geht nicht darum, dass man alles negiert. Wenn es Dinge gab, die man verbessern konnte oder wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich immer dazu gestanden. Aber Shitstorms und Hater, damit habe ich nichts am Hut.
Wie war trotzdem für Sie persönlich der Wechsel vom Sprecher dann zum Moderator, vom öffentlich-rechtlichen?
Na, ich war ja immer Moderator. Ich habe bei der Tagesschau auch Tagesschau 24 gemacht und da hatten Sie eine ähnliche Funktion. Also das war gar kein Unterschied. Der Journalismus ist in Deutschland, glaube ich, überall gleich. Bei den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht mit einem anderen Fokus als bei den Privaten, aber alle sind sehr ernsthaft dabei, möglichst Informationen mit Gehalt weiterzugeben. Bei RTL setzt man, glaube ich, nicht ganz so viel voraus. Bei der Tagesschau muss man schon ein gewisses politisches Verständnis haben. Bei RTL erklärt man mehr. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Sie haben sich jetzt Ende August auch da zurückgezogen, haben aufgehört, zumindest mit den Nachrichten bei RTL direkt. Ihnen wurde es einfach zu viel. Sie pendeln, sind gependelt zwischen Berlin und Mallorca, wo Sie leben mit Ihrer Frau und Ihrem kleinen Sohn. Und Sie wollten einfach mehr Zeit für die Familie haben und Ihren Sohn, der 8 ist, auch stärker sehen oder begleiten können beim Aufwachsen. Haben Sie auch viel verpasst durch die Arbeit über die Jahre?
Ja, eine ganze Menge. Der Kleine, der wirklich pfiffig ist, der inzwischen, weil er in Spanien aufwächst, 4 Sprachen perfekt spricht. Er spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und Katalan. Der switcht zwischen den Sprachen hin und her und zwar muttersprachlich. Das ist schon toll und das genieße ich auch. Und ich beneide ihn auch darum, muss ich sagen. Das hätte ich auch gerne gehabt. Also so aufzuwachsen, so multilingual, das ist schon toll. Aber ich habe eben auch festgestellt, dass die Abschiede immer schwieriger wurden. Also die Tränen wurden immer mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, das solltest du mal ändern.
Also Sie wollten einfach das nicht verpassen dann auch mehr.
Also ich bin ja immer noch viel unterwegs. Sie sehen, ich bin jetzt in Saarbrücken. Ja. Und damit können wir auch umgehen. Aber ich bin eben nicht mehr eingebunden in eine tägliche Arbeit. Und das war ja früher so. Und ich war manchmal fast 3 Monate am Stück auch nicht da. Wir haben zwar durch die neuen Medien wunderbar mit per Skype oder per WhatsApp mit Videotelefonie uns austauschen können. Das heißt, wir waren uns nie richtig fern, aber wir konnten es auch nie in den Arm nehmen. Das ist nicht so toll.
Ja, das kann das nicht ersetzen. Jetzt haben Sie mehr Zeit und sind heute auch von Mallorca gekommen. Man sieht es auch bei Ihnen auf Instagram, auf Ihren Social-Media-Kanälen. Sie genießen zusammen als Familie das Leben. Auf was freuen Sie sich und was genießen Sie da im Moment auch so dran?
Also wir waren jetzt am Wochenende zum Beispiel auf dem Boot eines Freundes und sind ein bisschen rausgefahren. Wir schwimmen dann im Meer, wir genießen auch das mediterrane Leben, die Leichtigkeit, die da ist. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und natürlich fast immer schönes Wetter. Und wenn Sie ein Cabrio haben und mein VW steht ja auf Mallorca, dann können Sie den das ganze Jahr fahren. Das macht schon richtig Spaß.
Und muss sich keine Sorgen, nicht so viel Sorgen ums blechmachendes Alter.
Genau.
Die Nachrichten werden noch oft gecheckt oder können Sie jetzt auch sagen, das ist gut, ich habe jetzt Zeit
für uns? Es ist leider noch viel zu viel. Ich hoffe, dass es mal nachlässt.
Sie haben sich in Ihrem Leben viele Träume erfüllen können, haben schon gesagt, eigentlich konnte man von so einem Leben als kleiner Junge am Niederrhein nicht träumen. Haben Sie sich so ein Leben erträumt?
Nein, natürlich nicht. Das war ja überhaupt nicht in irgendeiner Form vorauszusehen. Ich wäre sehr wahrscheinlich im Betrieb meines Vaters gelandet. Das hätte ich vielleicht auch gerne gemacht, also ich will das gar nicht ausschließen. Aber wenn ich heute nach Wesel komme, mein Bruder lebt ja noch da, dann merke ich eben, dass das doch eine andere Welt ist. Also ich bin halt anders sozialisiert. Für mich sind Medien tägliches Brot. Für Menschen außerhalb der Medien ist das immer noch irgendwo ein Mysterium, was da passiert und schwer nachzuvollziehen. Also ich bin vollkommen anders aufgewachsen, als das mir vorher gesagt wurde.
Empfinden Sie das als großes Glück?
Absolut. Sie, also ich habe, natürlich denkt man auch schon mal darüber nach, gerade auch vor so einer Situation wie damals, ich da mal umgekippt bin, dass das Leben endlich ist. Und dann kann ich nur sagen, meine Frau hört das nicht so gerne, wenn ich darüber nachdenke, verständlicherweise, aber ich hatte ein tolles Leben.
Ja, das ist toll, wenn man das über das eigene Leben sagen kann. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie 1985 nicht nach Hamburg gegangen wären aus Saarbrücken?
Ich glaube, ich wäre nicht in Saarbrücken geblieben. Ich hatte nämlich auch ein Angebot von einem anderen Sender, allerdings.
Aha.
Ja, allerdings nicht im Fernsehen, sondern im Radio.
Wo war das?
In Frankfurt.
Ah, in Frankfurt. Mhm. Okay. Aber Sie haben gerne im Saarland gelebt.
Ich habe hier furchtbar gerne gelebt und ich komme auch furchtbar gerne wieder hierher. Und ich bin ja auch mehrmals im Jahr hier. Ich bin ja auch noch Schirmherr einer jungen Journalisteninitiative der Landesmedienanstalt hier im Saarland und bin gleich Ende November wieder hier. Also ich genieße das wirklich sehr und bleibe auch immer ein paar Tage. Erstens, um alte Freunde wieder zu besuchen und zweitens, um wieder mal lecker essen zu gehen.
Das kann man im Saarland auf alle Fälle. Sie haben schon gesagt, Sie können nicht gut nichts tun und Sie werden auch nicht ganz von der Mattscheibe verschwinden. Was haben Sie noch vor?
Also ich habe jetzt eine Fernsehshow abgedreht mit RTL, da darf ich auch noch nicht drüber reden. Die kommt irgendwann Ende des Jahres. Ich bin in der vergangenen Woche in einer Talkshow des Saarländischen Rundfunks gewesen, Saartalk, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich plane gerade auf Social Media eine ganze Menge. Ich plane einen Podcast und ich plane auch noch eine andere Fernsehsendung. Aber das sind alles noch Dinge, die lasst euch überraschen.
Wir lassen uns überraschen und ja, ich höre raus, langweilig wird es eh nicht. Vielen Dank, Herr Hofer, dass Sie ja mal wieder im Saarland waren und wir freuen uns, wenn Sie bald wiederkommen.
Gerne.
Danke fürs Gespräch.
Danke ebenfalls.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.